Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, gleich dem zweiten Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Danach geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Errungenschaften und Botschaften der syrischen Präsidentschaftswahlen. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran vereitelt Sabotageakt gegen Atomenergieorganisation. Iran, die Region und die Welt haben kein Potenzial für mögliche neue Gewaltwelle in Afghanistan. US-Angriffe auf Meinungsfreiheit, Sperrung von Nachrichtenseiten der Widerstandsbewegung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran vereitelt Sabotageakt gegen Atomenergieorganisation. Ein Sabotageakt gegen ein Gebäude der iranischen Atomenergieorganisation ist vereitelt worden. Der feindliche Versuch ereignete sich am frühen Mittwoch, führte aber aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen, die nach ähnlichen Sabotageakten gegen iranische Atomanlagen und der Ermordung des Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh im vergangenen Jahr getroffen wurden, zu keinen Opfern und Schäden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter und zur Überprüfung von Fakten rund um den Vorfall werden fortgesetzt. Weitere Informationen über den Vorfall werden mitgeteilt. Solche Versuche, die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans zu stören, sind dank der Wachsamkeit der iranischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte misslungen. Iran, die Region und die Welt haben kein Potenzial für mögliche und neue Gewaltwelle in Afghanistan. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hat die Sicherheitslage in Afghanistan als Anlass zu ernster Besorgnis genommen. Eine mögliche neue Welle von Gewalt und Brudermord in Afghanistan kann nur zu einem neuen Kreislauf der Unsicherheit und Instabilität führen, welchen das Land, die Region und die Welt nicht mehr ertragen können, sagte Majid Takht-Ravanchi am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan in New York. Mit dem Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan haben die Taliban keine Rechtfertigung und keinen Vorwand für den Einsatz von Gewalt. Deshalb müssen sie die Gewalt stoppen, fügte er hinzu. Der ständige Vertreter Irans bei der UNO forderte, die Taliban aufzuzeigen, dass sie mit ihren Landsleuten interagieren möchten, indem sie die Macht der Logik anstelle die Logik der Gewalt nutzen und diese beispiellose Chance mit politischen Mitteln ergreifen, um aufrichtig zur Schaffung eines dauerhaften Friedens in Afghanistan beizutragen. Er betonte, dass in dieser kritischen Situation die ernsten Forderungen des afghanischen Volkes nach Frieden gehört und wirksam unterstützt werden müssten und ergänzte, die Wahrung der früheren Errungenschaften des afghanischen Volkes und seiner Regierung, wie die Verfassung, die Rechte ethnischer und religiöser Minderheiten, die Rechte der Frauen, das Recht auf Selbstbestimmung durch Wahlen, verfassungsrechtlich verankerte Institutionen sowie das Bekenntnis zur Terrorismusbekämpfung müssen im Mittelpunkt jedes Friedensprozesses stehen. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hob weiter hervor, dass mit dem Abzug ausländischer Truppen die afghanischen Armee und Sicherheitskräfte wirksam unterstützt und ihre Fähigkeiten zur Bekämpfung der Drogenproduktion und des Drogenhandels, die eine Finanzierungsquelle für Terrorismus und andere Verbrechen darstellen, verstärkt werden müssten. Die Islamische Republik Iran ruft alle Parteien in Afghanistan, einschließlich der Taliban, erneut auf, die Interessen aller Afghanen über die Interessen anderer zu stellen, schloss Tahta Davanchi und bekräftigte, dass die Islamische Republik Iran immer an der Seite Afghanistans gestanden habe und stehe. Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies auf die jüngsten Spannungen und Konflikte in Afghanistan hin und sagte, dass die Islamische Republik Iran die besorgniserregenden Entwicklungen in Afghanistan aufmerksam verfolge. Saeed Khatibzadeh schrieb am Dienstagabend auf seiner Twitter-Seite, Iran wolle einen sofortigen Abbau der Spannungen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und einen umfassenden Dialog in Afghanistan und fügte hinzu, die destruktive Politik der Vereinigten Staaten hat in der Region langfristige Folgen und schon jetzt richtet das äußerst verantwortungslose Vorgehen der USA noch mehr Schaden an. Verschiedene Gebiete Afghanistans waren in den letzten Wochen Schauplatz intensiver Zusammenstöße zwischen den Taliban und afghanischen Regierungstruppen. Berichten zufolge sind in den letzten 2 Monaten etwa 60 Städte in verschiedenen Provinzen Afghanistans an die Taliban gefallen oder es kam zu Zusammenstößen zwischen ihnen und den afghanischen Streitkräften. US-Angriff auf Meinungsfreiheit, Sperrung von Nachrichtenseiten der Widerstandsbewegung. Die US-Regierung hat am Dienstagabend in Fortsetzung ihrer feindlichen Maßnahmen gegen die Widerstandsachse mehrere Internetseiten von Widerstandsbewegungen gesperrt, darunter Al-Olam, Al-Masira und Press TV. Die US-Regierung hat auch die Website der Kataib Hezbollah im Irak, Al-Maluma im Irak, Al-Lulue in Bahrain, Palestin Al-Yaum und Al-Kausar gesperrt. Bisher haben das US-Justizministerium oder andere US-Behörden keine Erklärung für dieses boshafte Vorgehen oder bezüglich der genauen Anzahl der gesperrten Internetseiten abgegeben. Das US-Justizministerium hat seit Ende letzten Jahres Maßnahmen ergriffen, um die Internetseiten von Widerstandsgruppen zu blockieren. Damit wollen die USA verhindern, dass die Stimme des islamischen Widerstands im Irak gehört wird. Die USA haben bisher sehr viele feindselige Maßnahmen gegen die Medien der Widerstandsachse ergriffen, wie die Blockierung der Ausstrahlung iranischer Medienprogramme über Satellit und die Sperrung der Konten einiger internationaler Seiten des Widerstandes in sozialen Medien. Press TV, amerikanischer Medienterror ist wirkungslos. Nach der Sperrung der Internetseite des englischsprachigen Nachrichtensenders Press TV durch die USA bezeichnete das Netzwerk den amerikanischen Medienterrorismus als wirkungslos. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Press TV gab heute bekannt, dass die Webseite dieses Netzwerks weiterhin unter der iranischen Domain IR betrieben und ihre Seiten über die Adresse presstv.ir den Benutzern zugänglich sein wird. Dem Bericht zufolge hat das US-Bundesamt für Ermittlungen, also das FBI, in einem unerwarteten Schritt den Zugang zur Website des Fernsehsenders Press TV über die .com-Domain gesperrt. Dies sei nicht das erste Mal, dass die USA Press TV mit medienterroristischen Maßnahmen ins Visier nehmen, hieß es von Press TV weiter. Der Vorsitzende des obersten politischen Rates im Jemen sagte in Reaktion auf die Blockierung der Internetseiten von Widerstandsgruppen durch die USA, dass die US-Aktion mit der Blockierung des Zugangs zum Fernsehsender Al-Masira und zu einigen iranischen, libanesischen und irakischen Kanälen die Angst der USA vor diesen Medien zeige. Freie Netzwerke haben die USA erschreckt, obwohl die Regierung immer die Freiheit und ihre Erhaltung für sich in Anspruch nimmt, twitterte Mohammad Ali Al-Husi am heutigen Mittwoch. Das US-Justizministerium gab am Dienstagabend eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass 33 Webseiten der Islamischen Rundfunk- und Fernsehunion IRTVU und 3 Webseiten, die zur Kataib Hezbollah im Irak gehören, unter dem Vorwand Verstoß gegen US-Sanktionen gesperrt wurden. Das US-Justizministerium begründete sein rechtswidriges Vorgehen in einer auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Erklärung wie folgt. Laut Gerichtsbeschlüssen haben die Vereinigten Staaten 33 Webseiten gesperrt, die von der Islamischen Radio- und Fernsehunion verwendet werden, und 3 Webseiten, die von der Qatar-i-Hezbollah im Irak betrieben werden, aufgrund von Verstößen gegen die US-Sanktionen. Am 22. Oktober 2020 hat das US Office of Foreign Assets Control die Islamische Radio- und Fernsehunion Irans als Special Classified Entity bezeichnet, weil diese im Besitz der Kurzkräfte der Islamischen Revolutionsgarden ist oder von diesen kontrolliert wird. Wenn eine Institution als SDN klassifiziert wird, wird ihr der Zugriff auf die Website und die Webdomain-Dienste ohne Zustimmung des OFAC in den Vereinigten Staaten verweigert. Iran. Nächste Regierung entscheidet über Wiener Gespräche, wenn bis zum Ende der Amtszeit von Rouhani keine Einigung erzielt wird. Wenn die Teilnehmer an den Wiener Gesprächen über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Hassan Rouhani im August keine Einigung erzielen, wird die neue iranische Regierung über die Zukunft der Atomverhandlungen entscheiden. Ali Rabi'i, der Sprecher der iranischen Regierung, sagte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag in Teheran, derzeit wurde fast in allen Punkten der Differenzen eine allgemeine Einigung erzielt und es wurden entsprechende Dokumente erstellt. Wir haben jetzt in allen Arbeitsgruppen einen klaren Text ohne Mehrdeutigkeit erreicht, sagte er. Er fügte hinzu, dass die weiterhin herausragenden Themen eher politische Entscheidungen aller Seiten als Verhandlungen erforderten, und wenn diese politischen Entscheidungen getroffen werden, kann man hoffen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in eine Endrunde der Gespräche gehen, wenn das iranische Verhandlungsteam nach Wien zurückkehrt. An anderer Stelle wies Rabi'i jede Verbindung zwischen den Wiener Gesprächen und der Innenpolitik Irans sowie dem Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahl zurück und sagte, das Thema sei während eines Treffens zwischen Präsident Rouhani und seinem Nachfolger Ebrahim Raisi angesprochen worden. Tatsächlich ist dies keine Entscheidung, die von dieser oder jener Regierung getroffen werden muss, und sie hängt von anderen Variablen ab, wie der Akzeptanz der iranischen Ansichten durch die USA, erklärte Rabi'i. Er wies darauf hin, dass die derzeitige iranische Regierung sich verpflichtet habe, die Wiener Gespräche auf der Grundlage der maximalen Verfolgung der nationalen Interessen Irans und auf der Grundlage der allgemeinen Politik des Landes und der Richtlinien des Revolutionsführers Ayatollah Khamenei zu führen. Die Delegationen Irans und der G4+1-Länder Großbritannien, Frankreich, Russland und China sowie Deutschland haben in Wien mit dem Ziel, den JCPOA wiederzubeleben und die USA wieder zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu bringen, 6 Gesprächsrunden geführt. In der österreichischen Hauptstadt befindet sich auch eine amerikanische Delegation, die aber nicht direkt an den Gesprächen teilnimmt, da die USA ja aus dem Atomabkommen JCPOA ausgestiegen sind. Am Ende der 6. Runde der Wiener Gespräche am Sonntag beschlossen die Vertreter Irans und der G4+1-Länder, die Verhandlungen zu vertragen, um zu Konsultationen in ihrer jeweiligen Hauptstädte zurückzukehren, da verbliebene Differenzen noch überwunden werden müssen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es wolkenlos bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 32 Grad, Mashhad 34 Grad, Esfahan 35 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 37 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vier Gipfeltreffen in Europa hat der neue US-Präsident Biden in wenigen Tagen hinter sich gebracht. Dass G7 und NATO sich gleichzeitig gegen Russland und China positionieren, wird sich historisch als gewaltiger Fehler herausstellen, meint Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter parstoday.com/de abrufbar.
gehen wir dann weiter, gleich weiter auf den Gipfel in Genf. Es begann mit einem Handschlag auf dem roten Teppich, dann vereinbarten Putin und Biden Rüstungskontrolleur. Aber es gab auch andere Punkte, die dort angesprochen worden waren. Wie fanden Sie überhaupt dieses erste Treffen zwischen Putin und Joe Biden als Präsidenten?
Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und schließlich bin ich auf folgende Formulierung gestoßen. Es geht um die neue Normalität des Gegeneinander. Das ist es eigentlich. Warum treffen die sich nicht in Moskau oder in Washington? Das wäre dann nämlich ein Raum gewesen, in dem man auch privateres Miteinander hätte inszenieren können. Warum sind beide sich ganz einig, dass sie persönlich sich nicht kennenlernen wollen? Sie wollen sich nicht in die Augen schauen. Sie wollen keine menschliche Beziehung untereinander sozusagen. Das ist doch vollkommen schräg. Bisher waren solche Momente, so private Momente, immer ein wichtiger Propagandapunkt bei den großen Medien nach dem Motto, wie soll man sagen, eine Kohl kann mit Putin oder sowas ähnliches. Ja, also das oder mit den russischen Partnern, mit Jelzin. Diese Art Dinge fand man sehr wichtig. Und jetzt plötzlich soll das gar nicht mehr wichtig sein und man weicht sich menschlich sozusagen aus. Das ist ein ganz interessantes, wie soll man sagen, Seitenthema, aber gar nicht so unwichtig eigentlich, weil offenbar den Menschen hier suggeriert wird, Politik sei jetzt also irgendwie ganz neutral geworden oder sowas. Das ist nicht der Fall. Hier wird einfach Distanz inszeniert. Und das, wie soll man sagen, nimmt auch ein bisschen Anklänge natürlich an das ganze Corona-Geschehen, das ja auch dazu da ist, die Gesellschaften und die Menschen regelrecht vereinsamen zu lassen. Und hier an dieser Stelle ging es um die Themen aufzuzählen, einmal darum, sehr positiv immerhin, die Botschafter kehren zurück. Das ist ja das Mindeste eigentlich, dass vernünftige Botschafter da sind. Und das war hier nicht der Fall. Die Rüstungskontrolle, da wird es einen bilateralen, einen zweiseitigen strategischen Stabilitätsdialog geben, wie es so schön heißt. Bisher ist ja nur noch der New Start-Vertrag einfach in die Verlängerung gegangen Anfang des Jahres, weil ja ansonsten überhaupt kein Vertrag mehr da gewesen wäre. Aus dieser Open Skies-Politik ist Putin ja ausgestiegen, also dass man sozusagen angekündigte Flüge über die Gebiete der Bündnispartner unternehmen kann, ist Putin ausgestiegen, nachdem die USA ausgestiegen sind. Und das ist eigentlich auch ein Rückschritt wieder mal. Dann gibt es Gespräche über Cybersicherheit. Hier soll also Biden Russland vor der Einmischung in Wahlen gewarnt haben, was mich also regelmäßig erheitert, wenn es nicht so wahnsinnig ernst wäre, nämlich wir haben eine Riesenwahlfälschung bei der Briefwahl in den USA gesehen, jetzt übrigens in Sachsen-Anhalt offenbar nachgeahmt, hier in Deutschland auch große Wahlfälschung mit erheblichen Ergebnisverschiebungen durch die Briefwahl. Das ist klar, das ist besonders gefährlich, denn bei uns in Deutschland guckt ja bei der Auszählung von Stimmen gar keiner zu. Anders als in den USA, da muss jemand dabei sitzen. Das wurde unterlaufen, wir haben das alles besprochen. Aber hier in Deutschland ist das gar nicht vorgesehen, dass jemand bei der Briefwahlauszählung zuguckt. Und damit ist das natürlich alles viel einfacher. Und schließlich geht es um Gefangenenaustausch, den die beiden vereinbart haben. Das ist auch eher sozusagen das Minimum dessen, was man vereinbaren können sollte. Und an dieser Stelle haben die beiden im Prinzip vorgemacht, wie eine, ich will mal sagen, ein kaltes Miteinander inszeniert werden kann. Putin hat sich nachher etwas positiver ausgedrückt in der Analyse dieses Treffens als die amerikanische Seite. Aber insgesamt, wie soll man sagen, will man ein neues, wie soll man sagen, Business as usual, ein normales Geschäft. Eben wie gesagt, die neue Normalität des Gegeneinander, ohne dass es zu einem kalten oder heißen Krieg käme. Das hat man auch gesagt, man will keinen neuen Kalten Krieg, aber tatsächlich gibt es eben ein schön installiertes Gegeneinander auch unterhalb dieser Schwelle des Kalten Krieges und das haben die beiden hier sozusagen zementiert und das ist natürlich insgesamt traurig, unnötig gegen die Deutschen, gegen die europäischen Interessen und das hat auch die russische Seite klar angesprochen, warum die Europäer eigentlich so viel Wert auf dieses Biden-Treffen legen und auf die Biden-Politik gegenüber Russland, wenn im Grunde die USA auf die europäischen Interessen spucken, so hat man das ausgedrückt. Immerhin ein Positivum bleibt nach all den ganzen Treffen. Die Russen sind dabei, im Eiltempo die Nord Stream 2 Pipeline fertig zu bauen. Putin hat angekündigt vor ein paar Tagen, das solle Ende August fertig sein. Das wäre toll. Die erste Trasse, das ist ja wieder eine Doppelpipeline, wie die erste auch, ist bereits fertig verlegt und wird gerade fertig mit dem Schweißen der bereits verlegten Rohre. Und eben, wie gesagt, die zweite Pipeline, die zweite Röhre dieser Doppelpipeline, eben bis Ende August fertig, 4 Monate früher als bisher angekündigt, weil man ganz offensichtlich nicht weiß, was nach Merkel passiert, denn Merkel hat sich breitschlagen lassen, das jetzt sozusagen zum Ende ihrer Amtszeit noch durchzuziehen, auf erheblichen Druck aus Deutschland hin, kann man nur sagen, durch eine Wirtschaft, die stinkesauer ist über das Corona-Management. Und um hier vor Verwerfungen sicher zu sein, hat dann offenbar Merkel gesagt, okay, dann baue ich euch die Pipeline zu Ende oder lasst die Russen das zu Ende bauen. Und vermutlich wird Biden hier auch nichts Schwieriges mehr in den Weg werfen. Das ist so ein bisschen die Lage daraus.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Wir sollten uns nun damit befassen, wie die Imame aus dem Hause des Propheten zu der Frage der Politik und des Regierens stehen. Dabei werden uns ihre Aussagen und ihr Vorgehen behilflich sein. Darüber, dass das Gesellschaftsleben einer staatlichen Ordnung bedarf, hat der bekannte griechische Philosoph Platon gesagt: Das Leben und die Erreichung von Tugenden ist für den Einzelnen nur möglich, wenn es einen Staat gibt. Denn die Natur des Menschen ist dem politischen und gesellschaftlichen Leben zugeneigt. Daher gehört die Existenz eines Staates zu den natürlichen Dingen, ohne die der Mensch nicht auskommt. Der muslimische Philosoph Ibn Khaldun, ein Wegbereiter der modernen Soziologie, hat ebenso die Existenz einer Regierung als notwendig betrachtet. Er argumentiert damit, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dies die Bildung eines Staates erforderlich mache. In einer Gesellschaft muss es zur Verhinderung eines Chaos Gesetze und Bestimmungen geben, die das Leben und die Beziehungen zwischen den Menschen regeln. Die Existenz einer Gesetzgebung genügt für sich alleine natürlich noch nicht, sondern die Gesetze müssen auch durchgeführt werden. Es muss Organe und Institutionen geben, die die Gesetze geltend machen, das soziale Leben in Ordnung bringen, Sicherheit herstellen und die Angelegenheiten der Gesellschaft verwalten. Diese Institutionen bilden gemeinsam den Staat, die Regierung. In einer Gesellschaft ohne Regierung wird es Gesetzeslosigkeit geben und sie ist zum Untergang verdammt. Jeder gesunde Menschenverstand sieht daher schnell ein, dass es einfach eine Regierung und eine Gesetzgebung geben muss. Der Islam, die jüngste und letzte Religion himmlischen Ursprungs, umfasst Gesetze und Anweisungen, die der Menschheit seitens Gott, dem Höchsterhabenen, über seinen Propheten Muhammad Salawatullah alaih vermittelt wurden. Gott ist Erschaffer der Menschen und kennt genau alle seine Wesenszüge und seine verschiedenen Seiten. Daher sind die Gesetze, die von Gott kommen, perfekt und besser als alle anderen Gesetze. Ihre Praktizierung gewährleistet sowohl für das diesseitige als auch für das kommende jenseitige das Wohl des Menschen. Der Islam ist das Gesetz, welches dem Leben der Menschen die Richtung weist, und zur Ausführung dieses Gesetzes wird die Existenz einer islamischen Regierung notwendig. Eine Analyse der historischen Quellen und Berichte über die Ereignisse nach der Auswanderung Hijra des Propheten nach Medina macht deutlich, dass Prophet Muhammad Salawatullah alai sofort nach Eintreffen in dieser Stadt eine Regierung gründete. Er ist der Erste, der eine islamische Regierung ins Leben rief und das Fundament für eine soziale und politische Ordnung legte, in deren Rahmen die Angelegenheiten der Muslime geordnet werden können. Nach seinem Verscheiden wurde der islamische Staat noch weiter ausgebaut und entwickelte sich zu einer der größten damaligen Mächte. Einige nehmen allerdings den islamischen Staat zur Zeit des Propheten nicht richtig ernst und sagen, er habe nur die religiöse Führung der Muslime übernommen. Jedoch an den Ereignissen in seinem Leben zeichnet sich deutlich ab, dass er darüber hinaus die islamische Gesellschaft auch politisch angeführt hat. Nach der Gründung des islamischen Staates hat er sich nicht nur der Lehre und Charaktererziehung der Muslime gewidmet, sondern persönlich Verantwortung in verschiedenen Bereichen wie Rechtsprechung, Kultur, Politik und militärischen und wirtschaftlichen Fragen übernommen. Um den Islam zu schützen, bildete er eine geordnete Armee. Der Befehl zu Gefechten und zu Friedensschlüssen wurde von ihm erlassen. Mit einigen Gruppen schloss er Bündnisse und Verträge ab. Er stellte Pläne für die Wirtschaft und das Sozialwesen auf. Der Prophet sandte Gouverneure in die umliegenden Gebiete. Er entsandte Botschafter zu den Stammesoberhäuptern und den lokalen Herrschern und lud die Staatsoberhäupter anderer Weltreiche zum Islam ein. Durch den Bau von Moscheen hat er nicht nur einen Versammlungsort für das Gottdienen bereitgestellt, sondern auch ein Zentrum geschaffen, in dem politische, soziale und Regierungsangelegenheiten besprochen wurden. Er selber wirkte als Richter oder berief andere in das Amt des Richters. In Medina hat er insgesamt 12 Personen unter den beiden größten Volksstämmen in dieser Stadt, nämlich den Aus und den Khazraj, ausgewählt. Diese 12 Personen hatten den Auftrag, die Angelegenheiten ihres Stammes zu regeln. Alles, was wir eben angeführt haben, spricht dafür, dass es ein geordnetes System für die Verwaltung der Gesellschaft zur Zeit des Propheten gegeben hat. Wichtig ist es auch zu erwähnen, dass der Prophet universal dachte. Er wollte den Islam der ganzen Welt verkünden. Zur Erreichung dieses hohen Zieles war die Gründung eines Staates notwendig. An der Frühgeschichte des Islams und der Vorgehensweise des Propheten ist deutlich zu sehen, dass die erstaunlich rasche Verbreitung des Islams auf der Welt in den ersten Jahrhunderten nach seinem Erscheinen und die Beständigkeit der islamischen Denkweise und Zivilisation der politischen Weitsicht des Propheten zu verdanken sind. Durch seine wohlüberlegten Strategien konnte der Gesandte Gottes aus einer Bevölkerung, die tief in eine Welt des Aberglaubens und falscher Sitten versunken waren, ein zivilisiertes Volk hervorbringen. Die Versöhnung zwischen den untereinander verfeindeten Volksstämmen und ihr friedliches Zusammenleben mit Nichtmuslimen sind zweifelsohne den politischen und sozialen Maßnahmen des Propheten zu verdanken gewesen. Der Staat des Propheten wurde in Medina gegründet und nach der Eroberung von Mekka und der arabischen Halbinsel wurde dieser Staat schließlich zu einer Weltmacht und konnte die Grenzen von Hijaz, dem Gebiet von Mekka und Medina, überwinden und bis nach Spanien gelangen. Die Gründung des ersten islamischen Staates durch den Gesandten Gottes liegt nun mehr als 1400 Jahre zurück. Aber dennoch können wir auch heute noch Wertvolles in Sachen Führung und Verwaltung einer Gesellschaft daraus lernen. Die Notwendigkeit einer islamischen Regierung lässt sich aber auch aus den Lehren des Korans ableiten. Zum Beispiel aus den Versen 58 und 59 der Sure 4, Nisa. Dort heißt es: Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen und, wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Ulil Amr, den Zuständigen unter euch, den Nachfolgern des Propheten. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten und bittet ihn um ein Urteil, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und nimmt am ehesten einen guten Ausgang. In diesen Versen wird auf Angelegenheiten hingewiesen, deren Durchführung eine Regierung und einen rechtschaffenen und mächtigen Regenten erfordert. Die Zuständigen sind aufgerufen, Anvertrautes zurückzugeben und ihrer Herrschaft Gerechtigkeit zugrunde zu legen. Die Gläubigen werden aufgefordert, Gott dem Propheten und den Ulul Amr, das heißt den Statthaltern des Propheten, zu folgen und sich in Streitfragen an Gott und den Propheten zu wenden, das heißt sich nach dem Koran und der Vorgehensweise des Propheten Sunna zu richten. Der Islam ist nicht getrennt von der Herrschaft zu sehen, denn ohne Regierung werden viele seiner Gebote und Gesetze ihre Effektivität verlieren, was gegen das islamische Denken und gegen den Willen Gottes verstößt. Die Bildung einer Regierung und die Übernahme der Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft sind Dinge, die für die Verwirklichung des Zieles der göttlichen Offenbarung und des göttlichen Gesetzes eine entscheidende Rolle spielen. Die Aufstellung der islamischen Regierung garantiert für die Aufrechterhaltung der Verse und dafür, dass sie nicht an den Rand gedrängt werden. Gemäß der Lehre und gemäß der Vorgehensweise des Propheten und seiner Ahlul Bayt ist die Gründung einer Regierung und ist politische Macht nicht das eigentliche Ziel, sondern lediglich ein Mittel. Ein Mittel, durch das sich die hohe Absicht verwirklicht lässt, die Menschen auf den rechten Weg zu bringen. Allerdings setzt dies voraus, dass die Regierung in der Hand rechtschaffener Menschen liegt. Wir werden noch ausführlicher auf dieses Thema eingehen.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Parvoz mit der ungefähren Übersetzung Fliegen von Mehdi Mudarris. Viel Spaß!
تو کاملا حس میکنی این بیقراری منو، میبینی لحظه 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 شماری منو، تو کاملا حس میکنی میفهمی تو چه حالیم، تو رو دوباره دیدم و غرق همین خوشحالیم، تو کاملا حس میکنی میفهمی تو چه حالیم، تو رو دوباره دیدم و غرق همین خوشحالیم، دوباره عشق من به تو بی حد و اندازه شده، نفس نفس هوای من با دیدن تازه شده، با این که گریه می کنم اما تو آج شادیم، لحظه پرواز من روی زمین زیادیم، با این که گریه می کنم اما تو آج شادیم، لحظه پرواز من روی زمین زیادیم، مستجاب شده بعد یه عمر دال من، کنار تو عاشقون از حال من و هوای من، تو کاملا حس میکنی این حال و روز خوبم و از خاطر پر میکنی سر تا سر غروبم، و تو کاملا حس میکنی این حال و روز خوبم و از خاطر پر میکنی سر تا سر غروبم، دوباره عشق من به تو بی حد و اندازه شده، نفس نفس هوای من با دیدن تازه شده، با این که گریه می کنم اما تو آج شادیم، لحظه پرواز من روی زمین زیادیم، با این که گریه می کنم اما تو آج شادیم، لحظه پرواز من روی زمین زیادیم.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Errungenschaften und Botschaften der syrischen Präsidentschaftswahlen. Gute Unterhaltung.
Syriens zweite Präsidentschaftswahl innerhalb eines Jahrzehnts fand am 26. Mai 2021 statt, wobei der amtierende Präsident Bashar al-Assad 95,1% der Stimmen erhielt und nun für weitere 7 Jahre die Leitung der Exekutive des Landes innehaben wird. Bezüglich dieser Wahl gibt es einige wichtige Punkte, die wir in diesem Beitrag näher betrachten werden. Der erste wichtige Punkt bei der syrischen Präsidentschaftswahl ist die erfolgreiche Durchführung der Wahl. Tatsache ist ja, dass die wichtigste Voraussetzung für die Abhaltung von Wahlen in einem Land Sicherheit und Stabilität sind. Die syrischen Wahlen fanden zu einer Zeit statt, in der die Sicherheit im Land ernsthaft bedroht ist. Wenn sich in Syrien, insbesondere auch in den letzten 3 Jahren, die Lage stabilisiert hat und es keine Bedenken hinsichtlich eines Sturzes des politischen Systems des Landes gibt, untergräbt die Präsenz von Milizen, die von den USA und der Türkei unterstützt werden, sowie die Präsenz von Terroristen in Teilen Syriens und auch die türkische und amerikanische Militärpräsenz in den nördlichen und östlichen Regionen die Sicherheit dieses Landes. Trotz dieser Umstände fanden die syrischen Präsidentschaftswahlen in einem großen Teil des Landes statt. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Durchführung von Wahlen ohne Sicherheitsherausforderungen und in einem sicheren Umfeld eine große Errungenschaft für den syrischen Staat ist. Neben erfolgreichen und sicheren Wahlen ist die hohe Wahlbeteiligung auch eine wichtige Errungenschaft für das syrische Staatssystem. Der Sprecher des syrischen Parlaments, Hamouda Sabbagh, gab die Wahlbeteiligung mit 78% bekannt und fügte hinzu: 14.239.140 Wahlberechtigte nahmen an dieser Wahl teil, von denen 13.540.860 Menschen Präsident Assad ihre Stimme gaben. Der zweite Kandidat bei dieser Wahl, Mahmoud Ahmad Marie, erhielt 470.276 Stimmen, das heißt 3,3%. Und der dritte Kandidat, Abdullah Salum Abdullah, kam mit 213.968 Stimmen auf 1,5%. Die hohe Wahlbeteiligung an der syrischen Präsidentschaftswahl erfolgte zu einer Zeit, in der ausländische und inländische Gegner der Regierung in Damaskus ihre Kampagnen darauf konzentrierten, die Wahl zu boykottieren und die Legitimität der Wahl und der syrischen Regierung in Frage zu stellen. Somit zeigte die Wahlbeteiligung von 78% der wahlberechtigten Syrer sowohl die Legitimität des syrischen Staatsapparates als auch die deutliche Niederlage der Opposition. Eine der wichtigsten Strategien der Gegner von Damaskus sind ihre Versuche, das Staatssystem dieses Landes zu spalten, zu schwächen oder ihm auf einer anderen Weise zu schaden. Die syrische Präsidentschaftswahl hat nun aber gezeigt, dass diese Strategien der in- und ausländischen Oppositionskräfte gescheitert sind. Bashar al-Assad, der seit 2000 syrischer Präsident ist, wird nun für eine 4. Amtszeit und somit weitere 7 Jahre Präsident sein. Und wenn sich die syrische Verfassung nicht ändert, wird dies seine letzte Amtszeit sein. Die Nachrichtenwebseite Al-Najjar berichtete über die Wiederwahl von Bashar al-Assad und schrieb, die Terroristen versuchten, Assads Image zu beschädigen, indem sie in Syrien Zwietracht säten und Chaos anrichteten, aber die meisten Menschen standen auf seiner Seite und das Ausmaß ihrer Wahlbeteiligung bestätigt dies. Somit zeigte diese Wahl das Scheitern der Strategie, die Regierung in Damaskus zu stürzen. In Wahrheit haben die Feinde der syrischen Regierung, denen es zuvor auch nicht gelungen ist, diese auf militärischem Wege zu stürzen, auch politisch keinen Einfluss auf das Staatssystem im Land nehmen können. Die syrische Präsidentschaftswahl hat auch gezeigt, dass die Strategie, einen Keil zwischen das syrische Volk und seine Regierung zu treiben, gescheitert ist. Die Nachrichtenwebseite Ramallah schrieb in diesem Zusammenhang: Dies ist die zweite Präsidentschaftswahl in Syrien, die trotz des langjährigen Krieges stattfand. Ein Krieg, der verschiedenste Infrastrukturen und lebenswichtige Produktionsanlagen zerstörte und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch mit vielen Folgen hinterließ. Er hat aber das Volk nicht daran hindern können, an die Wahlurnen zu gehen. Das syrische Volk hat mit Entschlossenheit in Massen an der Wahl teilgenommen, um eine glänzende Zukunft für das Land zu zeichnen. Angesichts der internen Konsequenzen der syrischen Präsidentschaftswahl wird erwartet, dass in der neuen Ära Veränderungen in den Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern und Damaskus erfolgen. Diese Veränderungen begannen bereits vor der syrischen Präsidentschaftswahl. Nun, nach der Abhaltung der Wahl mit einer hohen Wahlbeteiligung von 78% sowie den 95% der Stimmen für Bashar al-Assad, können diese Veränderungen schneller vorangehen. Syrien wird voraussichtlich in die Arabische Liga zurückkehren und einige westliche Länder werden künftig ihre Beziehungen zu Damaskus wieder aufnehmen und gleichzeitig den ausländischen Druck auf Syrien verringern. Bezüglich der Ergebnisse der syrischen Präsidentschaftswahl schrieb die Nachrichtenwebseite Al-Ain: Die große Wahlbeteiligung und der Sieg von Bashar al-Assad mit einer Mehrheit der Stimmen werden den internationalen Druck auf das Land verringern, weil die Westler erkannt haben, dass die Syrer immer noch mit der Regierung von Assad zufrieden sind und der Krieg sie nicht davon abgehalten hat, ihn zu wählen. Die syrische Präsidentschaftswahl hat neben internen auch externe Konsequenzen. Die USA, die Türkei, Iran und Russland sind jetzt in der politischen Szene Syriens stärker präsent. Die USA und die Türkei sind die Hauptgegner der derzeitigen syrischen Regierung und der Abhaltung von Wahlen im Land, und im Norden und Osten Syriens sind beide illegal anwesend und unterstützen Milizen. Im Gegensatz dazu fordern die Islamische Republik Iran und Russland, während sie die Abhaltung der Präsidentschaftswahlen in Syrien unterstützten, die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität dieses Landes. Die syrische Präsidentschaftswahl ist auch ein Sieg für Iran und Russland im Wettkampf mit der Türkei und den USA. Gleichzeitig hat diese Wahl die illegale türkische und amerikanische Militärpräsenz auf syrischem Boden noch mehr in Frage gestellt, gegen die die Regierung in Damaskus wiederholt protestiert hat. Nunmehr wird die Forderung, dass die USA und die Türkei syrisches Territorium verlassen und die Regierung in Damaskus respektieren müssen, in der neuen Amtszeit von Präsident Bashar al-Assad ernsthafter verfolgt. Robert Ford, der ehemalige US-Botschafter in Damaskus, sagte: Die Wahl und der Sieg von Bashar al-Assad zeigen das Versagen der US-Diplomatie, und Bidens Politik spiegelt nicht seine Absicht wider, in Syrien aktiv zu werden. Er fügte hinzu: Die Wahl in Syrien zeigt das Scheitern der amerikanischen Diplomatie, die 7 Jahre lang unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und auf politischem Weg in Genf versucht hat, Assad zu stürzen, aber ohne Erfolg. Diese Wahl zeigt den mangelnden Einfluss der USA. Ansonsten hätte Assad einen solchen Kampf mit der vollen Unterstützung des Militärs und der Sicherheitskräfte nicht führen. Und Großmächte wie die USA hätten ihn verdrängen können.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.